Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Was für ein Jahr liegt da hinter uns. Noch ein paar Stunden und wir können dieses Jahr, ich möchte fast sagen, endlich abhaken. Ich weiß nicht, dafür, dass wir mit so viel Hoffnung in dieses Jahr hineingegangen sind, bleibt nun ein eher ernüchtertes Bild zurück. Die Pandemie, Kai hat es gerade schon angedeutet, geht schier unendlich weiter und hält uns fest im Griff und die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen sind überall zu spüren. Nichts ist mehr so, wie es mal war. Ich mag gar nicht zurückblicken. Zurückblicken hilft eigentlich sowieso nur weiter, wenn wir etwas daraus lernen wollen. Aber wollen wir das wirklich? In meinem beruflichen Alltag beschäftige ich mich sehr viel mit Veränderungsprozessen und da habe ich oft nicht den Eindruck, als wollten wir etwas lernen, uns verändern. Aber als Christen? Reden wir da nicht immer von Wachstum und Veränderung, davon Jesus ähnlicher zu werden und uns zu ihm hin entwickeln? Ja, das ist so. Aber das ist eben auch nicht wirklich einfach. Als ich vor fast einem Jahr am Anfang dieses Jahres über die Jahreslosung predigen durfte, da habe ich nicht geahnt, dass sie mir im Laufe des Jahres noch so viel zu denken und so viel zu lernen aufgeben würde. Von daher möchte ich tatsächlich einen Blick zurück auf die Jahreslosung des Jahres 2021 werfen, denn ich glaube, wir können noch vieles davon mitnehmen und lernen. Kai hat es gesagt, sie lautet, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, so steht es bei Lukas im Kapitel 6, Vers 36. Ich möchte in einem ersten Teil noch einmal kurz zusammenfassen und umreißen, was ich Anfang des Jahres gesagt habe. Wer es noch intensiver haben will, kann sich das Video auf YouTube auch nochmal angucken. Und in dem zweiten Teil möchte ich mich der Frage widmen, was wir noch daraus lernen können. Seinerzeit habe ich drei Fragen gestellt. Und damit fangen wir an. Erstens, was ist Barmherzigkeit überhaupt? Zweitens, ist der Vater barmherzig? Und drittens, wird Barmherzigkeit angeordnet? Erster Punkt. Was ist Barmherzigkeit? Barmherzigkeit ist ja etwas anderes als Nächstenliebe. Denn Barmherzigkeit ist eine willentliche Handlung, eine Tat. Und zwar gegenüber anderen. Und diese Tat besteht darin, ihnen beizustehen. Oder wie es bei Wikipedia heißt, ein Satz, den wir heute Abend noch öfter hören werden, eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not und nimmt sich ihrer mildtätig an. Ich finde diese Formulierung wirklich schön und gelungen. Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not und nimmt sich ihrer mildtätig an. Eigentlich ist damit alles zu Barmherzigkeit gesagt. Warum aber tun wir uns so schwer damit? Sobald Barmherzigkeit konkret wird, vielleicht weil es um Menschen geht. Und Menschen, das haben wir in den letzten 12 Monaten durchaus wahrgenommen, sind schon mal sehr anstrengend. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir uns als Gesellschaft seit vielen Jahrzehnten von den sozialen Fragen und Verantwortungen entfernen. Welche Fragen sollen das sein? Das ist ganz einfach. In der alten Kirche stellte Kirchenvater Lactantius die 7 materiellen Werke der Barmherzigkeit zusammen. Hungrige speisen, Durstigen zu trinken geben, Fremde beherbergen, Nackte kleiden, Kranke pflegen, Gefangene besuchen und Tote bestatten. Die Kirche machte sich seinerzeit daran, all diese Aufgaben alle zu tun. Das Bequeme an unserer heutigen Gesellschaft ist, dass wir alle diese Tätigkeiten, die hier aufgeführt werden, diese unzweifelhaft wichtigen Dinge, das steht völlig außer Frage, wir haben sie ausgelagert. Wir persönlich müssen uns nicht mehr darum kümmern. In der Moderne liegen diese Aufgaben zu einem großen Teil beim Staat, den wir dann auch den Sozialstaat nennen. Als Teil einer Demokratie haben wir eigentlich nur noch darauf zu achten, dass es ordentlich organisiert wird. Und dafür haben wir gerade erst Entscheidungsträger bestimmt und müssen selbst nichts tun. Also beim Thema Barmherzigkeit, alles in Ordnung, Füße hoch, zusehen, ist angesagt oder nicht? Gut, in der Pandemie haben wir gelernt, dass Menschen, die Alte und Kranke pflegen, nicht gut bezahlt werden. Und ja, wer besucht eigentlich Gefangene? Irgendein kirchlicher Dienst vielleicht? Genau, es gibt eine kirchliche Gefangenenseelsorge. Verstehen Sie mich nicht falsch, grundsätzlich ist es für mich völlig in Ordnung, wenn die praktische Barmherzigkeit Profis überlassen wird. Ich persönlich würde mich ja auch eher damit schwer tun, zum Beispiel mit den Herrichten von Toten für eine Beerdigung oder solche Dinge, oder jemanden zu pflegen. Problematisch ist für mich dabei, dass wir auch die Verantwortung für diese organisierte Barmherzigkeit abgegeben haben. Denn der Sozialstaat, der ja Hungrige speist, Durstige tränkt, Kranke pflegt und Nackte kleidet, agiert immer nach Kassenlage. Ich will sagen, es wird immer da etwas getan, wo man sich etwas leisten kann oder will. Die Toten im Mittelmeer, die Menschen in den überfüllten Lagern, die Obdachlosen, die Fremden, die Kranken in der Welt, sie gehören oft nicht dazu. Und ob den Menschen an der A als Beispiel für die Opfer der Flutkatastrophe am Ende ausreichend geholfen wird, jetzt wo kaum noch jemand hinsieht, das wissen wir noch nicht. Aber wenn wir die Jahreslosung wirklich ernst nehmen wollen, dann müssen wir gerade den Schwachen und den Verlorenen eine Stimme geben und ihnen helfen. Auch persönlich. Sie sehen, an der Stelle wird die Geschichte um die Jahreslosung schon spannend. Denn Barmherzigkeit zu leben ist keine einfache Sache. Es ist herausfordernd für uns selbst. Wir und unser liebendes, mitfühlendes Herz ist gefragt. Nun stellt sich die Frage, warum sollten wir das tun? Warum sollten wir dieser Zumutung überhaupt nachgehen? Die Jahreslosung sagt, seid barmherzig, wie auch der Vater barmherzig ist. Also stellt sich die Frage, wie barmherzig ist der Vater überhaupt? Im Vers vor der Jahreslosung, in Lukas 6, Vers 35, finden wir einen Hinweis. Und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Der Vater ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Das finde ich ganz schön hart. Besonders herausfordernd sind für mich aktuell immer diese Undankbaren. Es wird so viel für einen getan, man kümmert sich und anstatt Dank erntet man nur Kritik und Anfeindung. Unsere Politiker im Land können davon ein Lied singen, wenn ihnen Impfgegner irgendwelche finstere Dinge unterstellen. Gütig, auch gegenüber den Undankbaren zu bleiben, das fordert mich dazu heraus, den anderen nicht aufzugeben, auch wenn er nicht nett zu mir ist. Und das tut unser Vater im Himmel nämlich nie. Niemals, solange wir leben. Er gibt keinen von uns auf und wendet sich niemals von uns ab. Und dann ist da auch noch der Böse, dem genauso vorurteilsfrei und unbedingt vom Vater geholfen wird. Was ist da eigentlich so Schlimmes dran? Spontan fallen mir zwei Dinge ein. Zum einen hat er es natürlich nicht verdient. Er ist keiner von den Guten, weil er der Böse ist. Und zum Zweiten besteht die berechtigte Gefahr, dass der Böse, ja, dass er uns ausnutzen wird. Wir kennen das doch. Die Bettlerkolonnen aus den armen Gegenden Europas, die von einem Clan vor den Türen unserer Gemeinden abgesetzt werden. Wenn wir hier etwas geben, geht es in die Taschen der Clanchefs und den Armen wird nicht geholfen. Nun ja, aber was würde der Vater tun? Bei Matthäus 5 im Vers 45 steht: Der Vater im Himmel lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Der Vater macht keinen Unterschied, er lässt seine Sonne über alle scheinen. Sind wir auch bereit zu geben, auch wenn wir ausgenutzt werden? In der Regel nicht. Und natürlich sollen wir auch klug sein, klug mit dem umgehen, was uns anvertraut ist. Denn der Betrüger, der Ausnutzende, der Böse, er beutet andere Menschen aus und diesen Ausgebeuteten, denen sollte immer unser Herz gehören. Dennoch, Gott gibt niemanden auf. Und wir werden von Gott unmissverständlich aufgefordert, sogar unsere Feinde zu lieben. Und die Barmherzigkeit Gottes geht immer einher mit seinem liebenden Herzen für alle Menschen. Die Aufgabe des Erlösers Jesus Christus ist es nicht, Einzelne zu retten oder nur die Guten. Nein, sondern alle. Jesu Hingabe und Leben ist Ausdruck dieser Liebe und sonst nichts. Und es ist diese Liebe, die zur Barmherzigkeit führt. Vielleicht mag ich deswegen den anfangs zitierten Satz aus Wikipedia so sehr, weil er auf diese väterliche Liebe, dieses liebende Herz hinweist. Denn genau um diese Öffnung des Herzens geht es. Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not und nimmt sich ihrer mildtätig an. Kommen wir zur dritten Frage, die ich seinerzeit behandelt habe. Wird Barmherzigkeit angeordnet? So wie die vielen Corona-Regeln, unter denen wir leben. Wird es von Gott befohlen, barmherzig zu sein? Jenseits von allem Verstand und besseren Wissens? Nein, natürlich nicht. Bei Gott ist doch alles anders. Er will doch keine Pflichtübung oder Gehorsam ohne Verstand. Wir brauchen hier wirklich nichts zu fürchten. Im Gegenteil, das Wesen der Barmherzigkeit Gottes verbietet es, daraus einen Befehl zu machen. Das wäre unbarmherzig gegen uns, die wir genauso seine geliebten Kinder sind. Die Liebe Gottes kennt keine Befehle, sondern nur und ausschließlich Erbarmen. Um es mit Paulus zu sagen, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Damit wird für mich klar, Barmherzigkeit ist Ausdruck eines vor Liebe überfließenden Herzens. Das kann man nicht erzwingen und es wäre hoffnungslos, es zu versuchen. Sie ist vielmehr eine Haltung, ein Lebensprinzip. Ich werde bedingungslos vom Vater geliebt und deshalb tue ich es auch. Denken wir einmal an das Schlusswort, dass uns im Psalm 23 zugesprochen wird, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Auf dieser Basis, auf der ich leben kann, kann ich barmherzig sein und mich erbarmen. Und damit möchte ich zum zweiten Teil meiner Predigt kommen. Was lernen wir aus der Jahreslosung für die Zeit, die kommt? Denn wir werden einander noch viel zu vergeben haben, um es mit unserem ehemaligen Bundesgesundheitsminister zu sagen. Und wir werden einander noch wieder in die Augen sehen müssen, wie es der Bundespräsident gesagt hat. Also lautet für mich die Frage, wie können wir Barmherzigkeit neu lernen für das, was auf uns zukommt? Wenn ich noch einmal über diesen Satz nachdenken darf, den ich da gefunden habe, eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not und nimmt sich ihrer mildtätig an, dann finde ich hier zwei Hinweise. Erstens, das Herz für fremde Not öffnen und das zweite, sich mildtätig annehmen. Ich hatte es vorhin gesagt, wir modernen Menschen haben gelernt, unsere Herzen vor dem Leid der Welt zu verschließen. Und das an sich auch aus gutem Grund, weil uns das Leid so tausendfach und immer wieder vor Augen geführt wird im Fernsehen und in den Medien. Es ist allgegenwärtig, kein Mensch kann das ertragen, ohne sich zu verschließen oder sich abzuwenden. Denn tief in unserem Innern ist der Mensch immer gewillt, dem anderen zu helfen und das Leid zu lindern. Dennoch leben wir in einer Welt, in der wir meinen, das gar nicht mehr richtig zu können. Es ist zu weit weg und wir haben es schlicht verlernt. Vielleicht, weil wir die Werke der Barmherzigkeit ausgelagert haben. Wir müssen keine Täter des Wortes mehr sein. Dafür haben wir Institutionen gestiftet und Organisationen erschaffen und beauftragt. In unseren zivilisierten Kreisen kennen wir das Leid doch sowieso eigentlich nur als Statistik oder als Fernsehbild. Aber was ist, wenn die Zahl aus der Corona-Statistik die Mutter eines Freundes ist, der Schwager oder die Freundin? Wenn Leid plötzlich konkret wird und in unser Leben trifft, dann wird es oft still bei uns. Und von daher sehe ich hier eine ganz besondere Aufforderung an uns durch die Jahreslosung, mein Herz neu der Not der Menschen zu öffnen, um allein schon wieder sprachfähig zu werden. Und dazu lade ich Sie und euch ein. Ich lade euch dazu ein, an einem Experiment teilzunehmen. Ein Experiment, was ich für mich persönlich vor einem Jahr angefangen habe oder in diesem Jahr angefangen habe. Und ja, was würde passieren, wenn wir, wann immer wir Leid sehen oder wahrnehmen, ein stilles Gebet der Anteilnahme sprechen und der Hilfe? Wenn ein Krankenwagen vorbeirauscht, ein kurzes Herr, sei du diesen Menschen nah. Und wenn wir Leid in unseren Nachrichtenstreams haben, ein Herr, erbarme dich. Und wenn wir Menschen begegnen, die Leid erfahren oder tragen, ein Gott mit dir und ich bete für dich. Ich glaube, dies wird etwas ändern. Dies wird etwas ändern an der Situation. Da glaube ich ganz fest dran, dass es bessern wird und das Leid mildern wird. Aber es passiert noch etwas ganz anderes. Es passiert etwas mit mir. Ich habe in diesem Jahr an mir selbst gelernt, dass ich wieder die Augen öffnen kann für das Leid, dieser Welt und mit liebenden Augen, mit den liebenden Augen Gottes zu sehen. Oder besser gesagt, mit Gottes liebendem Herzen. Denn wie sagt es Antoine de Saint-Exupéry so schön, man sieht nur mit dem Herzen gut. Die Jahreslosung lädt uns dazu ein. Sie lädt uns ein, unser Herz für Gottes Barmherzigkeit zu öffnen. Und dann können wir losgehen. Dann können wir losgehen und anfangen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wie das gehen soll, das ist eigentlich ganz einfach. Es gibt so viele Menschen, die sich persönlich engagieren wollen. Wir müssen das gar nicht selber tun. Aber wir können unseren Geldbeutel öffnen. Wir können von unserem Überfluss abgeben und denen Hilfe geben, die anderen helfen wollen. Und ich sag mal, es gibt so viele Institutionen und Werke, die etwas tun wollen. Ich habe einfach mal 4 herausgegriffen, weil sie alle auf einem christlichen Kontext basieren. Das ist zum einen World Vision oder Compassion, beides Werke, die weltweit aus christlichen Motiven heraus, aus christlicher Überzeugung heraus helfen und im Inland Caritas und Diakonie als die großen Sozialwerke der großen Kirchen. Von daher möchte ich euch einladen, im kommenden Jahr über den barmherzigen Samariter nachzudenken. Hans-Jo wird uns nachher noch etwas davon singen. Aber er tut das. Ihr kennt die Geschichte. Wir wissen zwar eigentlich sehr, sehr wenig über diesen Mann, ob er reich war oder arm, aber er hat dafür gesorgt, dass der Verwundete ausreichend gepflegt wurde und hat Geld dagelassen, damit andere sich kümmern, ohne ihn zu kennen oder zu wissen, ob er es verdient hat. Ich jedenfalls habe mir für 2022 vorgenommen, diese Geschichte auf mich wirken zu lassen. Natürlich ist Geld geben nicht so viel. Was können wir sonst noch tun? Nun, wir leben in einer Demokratie, nicht wahr? Das heißt, wir sind verantwortlich für das, was der Staat tut. Nehmen wir diese Verantwortung doch einfach mal ernst. Treten wir in Kontakt mit unseren Vertretern im Stadtrat und in Land und Bundestag und fordern wir sie auf, nach Gottes Maßstäben zu handeln. Auch wenn das vielleicht unbequem ist oder auch schon mal merkwürdige Dinge bedeutet, wie zum Beispiel, dass wir Menschen auf der Flucht in diesem Land Schutz geben wollen und sie nicht abweisen, weil unser Gott das nie tun würde. Dass wir nicht hinnehmen wollen, dass Kinder unseres Vaters im Mittelmeer ertrinken, denn sie fliehen vor großem Übel. Und schon gar nicht, dass böse Menschen diese Ausgebeuteten als Druckmittel benutzen gegen uns. Was wäre es für ein Zeichen der Liebe Gottes gewesen, wenn an der polnischen Grenze die Flüchtlinge aus Weißrussland mit offenen Armen empfangen worden wären, statt mit Wasserwerfern. Und wie ihre Wunden mit Wein und Öl verbunden hätten, wie es der Samariter tat. Die Geste des Diktators von Weißrussland wäre verpufft, sie wäre lächerlich gewesen. Selbst dann, wenn wir diese Menschen irgendwann in ihre Heimatländer zurückgeschickt hätten, weil sie doch kein Recht auf Asyl haben. Es geht nicht um die Frage der Legalität, sondern es geht um die Frage der Not und darum, diese Not zu lindern. Denn diesen Menschen, den Menschen in Not, den Frauen und Kindern und Männern, denen soll unsere Barmherzigkeit gelten. Und gleichzeitig müssen wir den Staat dazu bewegen, alles zu tun, damit die Ursachen bekämpft werden, dem entgegenzutreten. Denn der Staat und damit wir alle kann dabei helfen, die Lebensbedingungen überall auf der Welt zu verbessern. Und damit, denn Wir können nicht alle aufnehmen, das ist klar. Aber wir können dabei helfen, dass sich Menschen selbst helfen können. Und das sollten wir eben nicht nur durch Spenden oder persönliches Engagement tun, sondern auch von unseren Verantwortungsträgern einfordern. Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist keine Kleinigkeit bei Gott und auch keine Nebensache. Lasst euch da nicht täuschen. Es ist eine Zumutung aus Liebe für alle Kinder Gottes. Und diese einzufordern, auch von uns, ist die Sache unseres Herrn Jesus Christus. Von daher wünsche ich Ihnen, euch und mir, dass wir im neuen Jahr die Liebe unseres Vaters neu leben lernen und dass das Wort von der Barmherzigkeit ein aktives Motto für unser ganzes Leben wird. Seid barmherzig, wie auch der Vater barmherzig ist. Amen.